SWR 2 Lesenswert Magazin. SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit 6 neuen Büchern und mit Katharina Borchert. Heute gibt's eine bunte literarische Tüte, in der Hoffnung, dass für jeden etwas dabei sein möge. Zuerst boxen wir uns mit einem jungen mexikanischen Gringo-Champ durch die USA. Danach lassen wir uns von Edouard Louis erklären, wer seinen Vater umgebracht hat. Chirac, Sarkozy und Macron werden dabei persönlich erwähnt. Anschließend springen wir ins Jahr 1913 zurück und gehen auf Ausgrabung im alten Babylon, im heutigen Irak. Wir lesen Frauen-Körpergeschichten mit einer Prise Horror und wir werden zum Tier in Theresa Präauers neuem Essay. Und zum Schluss reisen wir der Kroatin Milena hinterher, auf den Spuren des internationalen Menschenhandels. Viel drin in dieser Sendung? Und Musik kommt auch noch dazu. Die kommt dieses Mal vom Oud-Spieler Rahim Al-Hajj. Letters from Iraq heißt sein Album. Die Grenze zwischen den USA und Mexiko ist knapp 3200 Kilometer lang. Sie führt einmal quer über den Kontinent und sie müsse dringend ausgebaut werden, findet US-Präsident Donald Trump. Den Bau einer stabilen Mauer hatte er im Wahlkampf versprochen. Nun will er sein Versprechen auf Biegen und Brechen halten. 9 Meter hoch soll die Mauer werden. Doch auch in Prä-Mauerzeiten ist es nicht leicht, über die Grenze zu kommen. Der junge Liborio aber. Und jetzt kommen wir von Fakt zu Fiktion, wenn auch zu einer sehr realitätsnahen Fiktion. Der junge Liborio hat es geschafft. Er ist die Hauptfigur im Debüt der jungen Mexikanerin Aura Chilonen. Gringo Champ heißt der Roman und genau das ist Liborio, der Champ unter den Gringos. Pascal Fischer hat den Roman gelesen.
Die Geschichte scheint wie geschaffen für das Literaturmarketing. Die größte mexikanische Buchhandelskette und die mexikanische Abteilung von Random House schrieben einen Preis aus. Unter fast 400 Einreichungen gewann der Roman Campeón Gabacho, veröffentlicht unter einem Pseudonym. Die Jury vermutete einen 30- bis 40-jährigen Autor dahinter, allein wegen des reifen und doch eigenwillig schöpferischen Stils. Und auch wegen des Ich-Erzählers. Der ist ein junger mexikanischer Migrant, der sich in den USA nach oben kämpft, aber oft genug wie in einer griechischen Tragödie Spielball des Schicksals scheint. Unglücklich verliebt in eine junge Frau namens Irene noch obendrein. Wie groß war dann die Überraschung, als sich die damals 19-jährige Aura Chilonen als Autorin entpuppte und erzählte, sie habe schon mit 16 angefangen, das Buch zu schreiben. Das gab viel Presse, verschämte Reaktionen aus dem elitären Literaturbetrieb, aber umso mehr Jubel aus dem Ausland, das Chilonen mit Übersetzungen unter anderem ins Deutsche belohnte. Zu Recht. Dem Sog des Romans kann man sich vom Anfang an kaum entziehen. Wir treffen den Teenager Liborio, dünn, hart im Nehmen, erst vor wenigen Wochen illegal in die USA gekommen. Per Zufall hatte er einen schwarz bezahlten Job in einem Buchladen irgendwo in den Südstaaten ergattert. Als Halunken vor dem Geschäft ein junges, schönes Mädchen belästigen, lässt er sich auf einen Kampf ein.
Zack, bumm, Kawatsch. Ich niete ihm die Zähne um, bis er nur noch sein rotes, feistes Mus sieht. Wie hat er großspurig rumzippert, der Länge nach auf den Gehweg gelümmelt, die Beine gegrätscht. Da hatte sich schon ein Häufchen um mich zusammengeballt. Denn immer wenn es auf der Street Geklopfe gibt, pflanzen sich Mickerficker neben Mackerfacker, um aus erster Reihe zu glotzen. Sagt einer der Fipse zu mir, »Fucking man, nicht auf die fiese Tour, Drecksmax, mach's wie die Machines.«
Liborio tritt in gegnerische Hoden, als solle allen Machos, also Mackerfackern, und ihren halbstarken Fans, den Mickerfickern, ihre toxische Männlichkeit für immer ausgetrieben werden. Und er drischt auf Münder ein, als solle ihr blödes Gerede auf ewig getilgt werden. Frei nach dem Eingangsmotto des Romans, Worte wie auch Ideen seien Erfindungen der Barbaren. Das mögen zunächst Beleidigungen wie eben Drecksmex oder auch Proletenindio sein, die sich Liborio anhören muss. Das sind für den jungen Mexikaner anfangs aber auch die überhöhten Worte der Klassiker im Buchladen, die er noch nicht versteht. Er setzt all dem bald seine ganz eigene Hybridsprache entgegen, irgendwo zwischen genialem Irrwitz und sonderbarem Kauderwelsch. Der mexikanische Verlag nannte Schilonens Stil Inglignol, also Spanglish, eine Mischung aus Englisch und Spanisch. Dabei ist Schilonens Sprache ein noch viel reicheres Universum. Schimpfworttriefender Unterklassenslang verheiratet sich hier mit den edlen Wendungen des Bildungsbürgertums. Die Alltagssprache flirtet mit klassischen Sprachschichten, so dass man auch vor Susanne Lange den Hut ziehen muss. Sie ist hier nicht nur Übersetzerin, sondern geniale Wortschöpferin. Liborio hat sich diese Kreativität von seinem Chef im Buchladen abgehört, der ihn mit den absurdesten lexikalischen Mash-ups beleidigt.
»Wenn Sie ein Vogel wären, welcher Vogel wären Sie gern?« »Ein Vögler, du äolischer Schwachkopf, was sind das für Fragen? Hast du wieder irgendein Selbsthilfebuch in die Pfoten gehabt, du Scheißerchen? Das zieh ich dir vom Lohn ab, ja? Schrille Flatulenz, du!«
Um so etwas zu verstehen, ackert Liborio Wörterbücher durch, Wort für Wort, und gutiert schließlich sogar Cervantes, Borges, ja sogar Vergil, Dante und Catull. Und wird umso mehr mitleiden, als sein Chef keine Rechnungen mehr zahlen kann, die Gläubiger Schläger schicken, diese den Laden verwüsten und damit die mittlerweile liebgewonnenen Bücher töten. Liborio kommt danach in einer Unterkunft für obdachlose Kinder unter und errichtet dort mit einer Handvoll Schwarten seine eigene Bibliothek. Das könnte jetzt abgleiten in bürgerlich biedere Bildungshuberei oder in Sozialkitsch für seufzende Teekränzchenrunden, zumal einige Figuren, die Liborios Weg kreuzen, hart am Klischee entlang segeln, ein hilfsbedürftiges, traumatisiertes Mädchen etwa oder ein väterlicher Mentor. Vielleicht spart Schilonen deshalb nicht an Drastik, wenn sie die Vorgeschichte in Flashbacks erzählt. Bittere Straßengewalt in Mexiko. Liborios fast tödliche Flucht durch den Rio Grande. Seine Ausbeutung auf einer Baumwollplantage. Mordlustige Rednecks, die, militärisch bewaffnet, Geflüchtete wie Großwild jagen. Schließlich Liborios Boxkämpfe, bei denen mehrmals die Knochen der Gegner aus dem Fleisch treten, was Liborio wiederum, via Handy gefilmt, zum Internetstar werden lässt, eben zum Gringo Champ. Und zum Ende hin wird ihn seine angebetete Irene zumindest umarmen.
Die Ewigkeit erstarrt und apokalyptisch nehme ich wahr, wie alles im Universum um mich herum mit unglaublicher Geschwindigkeit rast, nur sie und ich nicht. Wie ein Dämmerlicht die Humusfärbung des Universums dimmt, wie die Erde sich als Kreisel dreht, wie es Tag wird und Nacht und Tag in einem Wimpernschlag, immer wieder, kategorisch.
Dass auch die romantischeren Szenen nicht ins Süßklebrige abgleiten, zeigt einmal mehr die zahlreichen literarischen Register, die Aura Schilonen zu ziehen versteht. Natürlich ist die Handlung, vorsichtig gesagt, vorhersehbar. Aber das macht den Gringo Champ nicht weniger zu einem eindringlichen Zeugnis über Flucht, zu einem elektrisierenden Sprachkunstwerk und angesichts des Flüchtlingsdramas an der US-amerikanischen Südgrenze zu einem engagierten, aufrüttelnden Buch der Stunde.
Gringo Champ heißt der Debütroman der Mexikanerin Aura Schilonen. Schilonen, das schreibt sich am Anfang mit einem X. Susanne Lange hat den Roman aus dem Spanischen übersetzt. Er erscheint morgen im Verlag Karl Hanser. Sie hörten eine Rezension von Pascal Fischer. Édouard Louis. Man muss ihn nach zwei autobiografischen Bestsellern kaum noch vorstellen. Trotzdem ganz kurz, Louis stammt aus Nordfrankreich, ging nach Paris, studierte Soziologie und schrieb dort zwei Romane. Zunächst Das Ende von Eddie über seine Kindheit im Arbeitermilieu und dann Im Herzen der Gewalt über eine Vergewaltigung, die er als junger Schwuler in Paris erlebt hatte. Zwei Bücher, die Persönliches mit soziologischen Überlegungen verknüpfen. In dieser Tradition steht auch Louis' drittes Buch, das zudem sehr klare politische Forderungen enthält. Ein schmaler Band mit dem Titel »Wer hat meinen Vater umgebracht?« Ulrich Rüdenauer stellt das Buch vor.
Lange Zeit dachte man mit überheblicher Gewissheit, dass engagierte Literatur im Sinne Jean-Paul Sartres der Vergangenheit angehöre. Welcher Autor hat in den letzten Jahren sein Schreiben schon als wirklichen politischen Akt begriffen, an den waltenden und nicht nur den ästhetischen Verhältnissen zu rütteln? Plötzlich aber geht es gesellschaftlich wieder rauer zu. Der Ton in der öffentlichen Debatte verschärft sich. Die Unterschiede zwischen Herrschenden und Beherrschten werden deutlicher sichtbar. Und der Populismus erweist sich als ernstzunehmende Gefahr für den Liberalismus westlicher Prägung. Und dann kommt einer, der sagt, genau jetzt ist der Moment, in dem die Literatur sich bekennen muss und kämpfen. Der sagt,
man muss so schreiben, in Büchern von Dingen so sprechen, dass sie unerträglich werden für die Bourgeoisie.
Wann hat man zuletzt den Begriff Bourgeoisie gehört? Und zwar nicht ironisch oder als historische Kategorie, sondern als Beschreibung einer selbstgefälligen Klasse, der man die Worte um die Ohren hauen sollte. Der junge Mann, der ganz selbstverständlich davon spricht, mit Wut im Bauch und pochendem Herzen, heißt Édouard Louis. Er ist gerade einmal 26 Jahre alt und doch schon ein literarischer Star in Frankreich. Auch hierzulande ist er auf dem besten Wege, einer zu werden. Seine Bücher sind Romane, die aber eher an die Form des Memoirs erinnern und die seinen geistigen Lehrern Pierre Bourdieu oder Didier Eribon mindestens ebenso viel verdanken wie seinen literarischen Vorbildern Sartre oder Zola. Édouard Louis mischt sich ein. Zuletzt hat er sich, der aus dem handfesten Arbeitermilieu im Norden Frankreichs stammt, auf die Seite der Gilets jaunes, der Gelbwesten, geschlagen, die seit Monaten gegen die Politik Emmanuel Macrons aufbegehren.
Diese Bewegung muss weitergehen, weil sie etwas Richtiges, Dringendes, Radikales verkörpert. Weil sie endlich die Gesichter und Stimmen sichtbar und vernehmbar macht, die normalerweise in die Unsichtbarkeit gebannt werden.
Schreibt Louis in einem Zeitungsbeitrag. Die Sympathie für die Gelbwesten rührt nicht nur aus einer politischen Einsicht, sondern auch aus wesenhafter Verbundenheit.
Die Körper der Menschen, die man auf diesen Fotos sieht, ähneln demjenigen meines Vaters, meines Bruders, meiner Tante. Deshalb fühle ich mich persönlich getroffen von der Verachtung und der Gewalt, mit der die bürgerlichen Klassen dieser Bewegung sofort begegnet sind. In mir, für mich, war es so. Jeder, der eine Gelbweste beleidigte, beleidigte meinen Vater.
Das neue Buch von Louis handelt genau davon. Wer hat meinen Vater umgebracht, ist kein Roman, sondern eine Kampfschrift, ein Brief an den Vater. Das Buch erzählt eine Geschichte in Fragmenten, aber ist keine Fiktion. Fast könnte man es als Manifest bezeichnen für eine andere Literatur, die das unbequeme Kundtun, das Überhörte mit der eigenen Stimme verstärken soll.
Auch das habe ich bereits erzählt, aber ich muss mich doch wiederholen, wenn ich von deinem Leben erzähle, denn von einem solchen Leben will niemand hören. Wir müssten doch eigentlich schreien. Ich scheue mich nicht, mich zu wiederholen, denn was ich schreibe, was ich erzähle, folgt nicht den Erfordernissen der Literatur, sondern denen der Notwendigkeit, der Dringlichkeit, denen des Feuers.
Louis erzählt vom Leben seines Vaters. Er setzt die wenigen Bruchstücke, die er in einer eigentlich sprachlosen Welt findet, assoziativ zusammen. Es sind keine freudvollen Erinnerungen. Der Kampf gegen den stets drohenden Verlust von Männlichkeit, den Arbeiter wie sein Vater wie kaum etwas sonst fürchten, richtet sich auch gegen den kleinen Eddie. Er ist fremd in diesem Umfeld, sehnt sich nach Liebe, entdeckt seine Homosexualität, wird immer wieder zurückgestoßen und erkennt irgendwann, dass die Zurückweisungen und die Gewalt, denen er als Kind ausgesetzt war, Folgen einer tiefer liegenden Angst und Demütigung sind. Der Vater von Louis ist selbst ein Getriebener. Er wird von den Verhältnissen gebrochen, zum Invaliden gemacht.
Du bist gerade mal über 50. Du gehörst zu jener Kategorie von Menschen, für die die Politik einen verfrühten Tod vorgesehen hat.
Das Klischee aufbrechen, die Geschichte öffnen hin zu einer anderen Wahrnehmung, das ist das Ziel von Édouard Louis. Nicht über eine bestimmte soziale Schicht schreiben, aus der Distanz des Beobachters, sondern aus ihr heraus. Was immer auch heißt, mit einer radikalen Wut. Alle Bücher von Édouard Louis umspielen verschiedene Gewalterlebnisse. Im ersten Roman, Das Ende von Eddie, war es die Kindheit und Jugend eines sensiblen, schwulen Jungen, der in der zerstörerischen Welt einer utopielosen Arbeiterklasse aufwächst, gehänselt, gepeinigt, fast gebrochen. Im Herzen der Gewalt, das zweite Buch, handelt davon, wie der Erzähler von einem algerischen Mann vergewaltigt wird. Es geht um Formen des Rassismus, um Angst, um Scham. Mit dem Begriff schonungslos wird eine solche Form kaum verdeckten autobiografischen Schreibens gerne belegt. Louis' Bücher aber nehmen nicht nur keine Rücksicht auf den Schutz des eigenen Ich, sie setzen dieses Ich in einen gesellschaftlichen Kontext. Gewalt hat mit Macht und Unterdrückung zu tun und sie ist zugleich eine Reaktion auf Gefühle der Ohnmacht. Wie seinen soziologischen Lehrern Didier Eribon und Pierre Bourdieu geht es ihm um die Entlarvung sozialer Reproduktionsmechanismen. Bestimmte Urteile werden über Menschen aufgrund ihrer Herkunft gefällt und diese beeinflussen alles weitere Handeln. In Wer hat mein Vater umgebracht gibt es einen interessanten Gedanken, der das Schreiben von Louis bestimmt. Für die Herrschenden sei Politik lediglich eine ästhetische Frage. Ob die Linke regiere oder die Rechte, es ändere nichts an ihren Lebensumständen. Wohingegen es für die unteren Schichten existenzielle Bedeutung habe, ob 5 Euro vom Arbeitslosengeld gestrichen werden oder Gesetze auch gehandicapten Arbeitern vorschreiben, sich eine Tätigkeit suchen zu müssen. So ist es dem Vater von Louis ergangen. Durch einen Arbeitsunfall schwer geschädigt, wird er gezwungen, anderen Arbeiten nachzugehen, die seiner Gesundheit weiter zusetzen. Édouard Louis nennt die Schuldigen an dieser Politik, zählt deren Namen auf, von Girac über Sarkozy bis hin zu Macron.
Vielleicht kennt wer dies liest oder hört die Namen nicht, die ich hier nenne. Vielleicht sind diese Namen bereits vergessen oder nie gehört worden. Aber eben darum nenne ich sie, weil es Mörder gibt, die nie für ihre Morde bekannt geworden sind. Mörder, die dank der Anonymität oder des Vergessens der Schande entgehen. Und das fürchte ich, denn ich weiß, dass die Welt im Verborgenen und im Dunkeln agiert. Ich lasse nicht zu, dass sie vergessen werden. Ich möchte ihren Namen in die Geschichte einschreiben. Das ist meine Rache.
Man könnte Louis Pathos vorwerfen, eine holzschnittartige Zeichnung der Umstände. Man könnte aber auch sagen, es tut gut, eine dezidiert linke, kritische, neue und lautstarke Stimme in der Literatur zu haben. Eine von Hinrich Schmidt-Henke souverän ins Deutsche gebrachte Stimme, die man lange vermisst hat.
Wer hat meinen Vater umgebracht? Heißt das neue Buch von Édouard Louis. Ein schmaler Band von 80 Seiten. Hinrich Schmidt-Henkel hat ihn aus dem Französischen übersetzt. Erschienen ist er diese Woche im Fischer Verlag. Sie hörten dazu eine Besprechung von Ulrich Rüdenauer hier auf SWR 2. Jetzt springen wir gute 100 Jahre zurück, ins Jahr 1913, und zwar ins Zweistromland, also nach Mesopotamien, mitten im heutigen Irak. Dort waren zu Anfang des 20. Jahrhunderts etliche Archäologentrupps aktiv. Engländer, Franzosen, Deutsche. Sie gruben Ninive aus, Assur, Uruk und auch Babylon. In Babylon arbeitete Robert Koldewey, Bauforscher und Architekt, unterwegs im Auftrag der Deutschen Orientgesellschaft. Wer ihn noch nicht kennt, kann ihn nun kennenlernen, und zwar im Roman Babel von Kena Kusanit. Darüber möchte ich nun ausführlich sprechen mit der Autorin, und ich freue mich sehr, dass sie aus Berlin zugeschaltet ist. Guten Tag, Frau Kusanit.
Guten Tag, hallo.
Ja, ein Roman über Ausgrabungen im alten Babylon, das ist ja wirklich ein ungewöhnliches Thema und das ist auch irgendwie ein ungewöhnliches Setting. Also für Sie vielleicht nicht, denn Sie haben ja Altorientalistik und Ethnologie studiert. Aber für viele Hörer und Leser ist das sicherlich schon etwas Neues. Ich würde vorschlagen, Sie nehmen uns zuerst einmal ein bisschen mit in diese historische Situation. Also was genau tat der Grabungsleiter Robert Koldewey denn dort in diesem Babylon, das so lange schon verschüttet war, damals zu Anfang des 20. Jahrhunderts?
Ja, er tat vor allem etwas, was seinen Auftraggeber nicht so richtig gefallen hat. Und zwar wollte er die Stadt, die 10 Quadratkilometer groß ist, insgesamt freilegen, archäologisch ausgraben. Und zwar Stein für Stein. Und Das war nicht so gern gesehen in Berlin, da die deutsche Nation gern jetzt mit den Briten, mit den Engländern, mit den Franzosen mithalten wollte, was die Trophäenjagd anging. Der Kaiser wollte gerne Funde in seinen Museen ausstellen. Und es gab da so einen kleinen Konkurrenzkampf zwischen den Franzosen, Engländern und dann auch den Deutschen, die jetzt so als plötzlich junge Nation diese Bühne der großen Politik betreten hatten und einfach jetzt auch mithalten wollten, was große Funde anging, die man halt dann präsentieren konnte in den Museen und damit, ja, also sozusagen als Ausgräber der Wiege der Zivilisation wie auf so eine Art Thron stellen konnte. Man hatte die Wiege der Zivilisation entdeckt. Und Robert Koldewey wollte sozusagen die Stadt freilegen, obwohl er eigentlich auf Trophäenjagd gehen sollte und auch Tontafeln entdecken konnte, auf die Philologen in Berlin warteten, damit sie endlich übersetzen konnten.
Ja, Sie sagen Trophäenjagd und dass da viele Nationen beteiligt waren. Warum rissen sich da plötzlich alle eigentlich um diese altorientalischen Schätze? Wann ging das los und warum?
Das setzte ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts an. Das hat viel mit dem Aufkommen der Fotografie und Kartografie zu tun. Plötzlich sah man vor allem im British Empire, was eigentlich alles so versammelt war, was es an Kolonien gab und dass es überhaupt fremde Kulturen gab. Also das sah man plötzlich vor sich und hat aufgrund dieser Fremdheit und Exotik ein Interesse entwickelt, das sich dann so niedergeschlagen hat, dass man einfach Forscher losgeschickt hat, die das Ganze einfach als exotische Spezialität nach Hause gebracht haben. Und dort wurde es einfach ausgestellt. Und ja, ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass man die eigenen Wurzeln erkunden wollte. Also damals gab es ja diese Vorstellung des Evolutionismus, dass die Menschheit sich nach verschiedenen Stufen entwickelt hat. Und man stellte sich vor, dass man selbst die höchste Stufe einnahm und wollte dann einfach erkunden, wie man selbst einmal gewesen ist.
Und der Robert Koldewey ließ viele Kacheln vom Ischtar-Tor nach Berlin verschiffen. Also das Ischtar-Tor ist eines der Stadttore von Babylon gewesen. Und er ließ auch Teile der Prozessionsstraße verschiffen. Die sind heute im Berliner Pergamonmuseum zu sehen. Also man hat sie gleich vor Augen, also dieses Stadttor, diese blauen und gelb lackierten Kacheln mit den eingelassenen Tierfiguren. Die wurden damals ja in diesen Jahren um 1913 in Babylon abgeschlagen, ne, und dann in Kisten verpackt und dann eben nach Deutschland gebracht. Und Sie beschreiben das in Ihrem Roman auch sehr anschaulich. Das ist eben das Jahr vor dem Ersten Weltkrieg. Und dieser Krieg liegt irgendwie schon in der Luft. Drängte da die Zeit?
Zunächst ist es so, dass sie über die Jahre so eingesammelt wurden, die Bruchstücke der Ziegelfragmente. Die Mauern wurden ausgegraben und alles, was am Boden lag, das waren Bruchstücke der letzten und aus Koldeweys Sicht schönsten Schicht dieses Ischtar-Tors und der Prozessionsstraße. Also diese schönen blau glasierten Ziegel mit diesen Relieffiguren, das war die letzte Schicht. Das war die Nebukadnezar sozusagen, seine Version des Ischtar-Tors und des Thronsaals und der Prozessionsstraße. Und die lagen alle in Trümmern am Boden. Die mussten nur eingesammelt werden und in Kisten verpackt und wurden auch schon 1904 losgeschickt. Und genau, wie Sie schon sagen, 1913 gab es 500 Kisten, die sich im Grabungshaus stapelten und irgendwie nach Berlin mussten. Und es wird ja im Roman beschrieben, wie er so langsam doch mitbekommt, es könnte jetzt Krieg ausbrechen und wie er doch das Bedürfnis bekommt, diese Kisten doch nach Deutschland zu verschiffen, obwohl er eigentlich reiner Wissenschaftler ist und eigentlich die Erkenntnis ihm mehr bedeutet als jetzt irgendwelche Funde.
Dann bricht der Krieg bald aus. Noch nicht in Ihrem Roman, aber irgendwann eben doch, das wissen wir. Ja. Und wie wirkt sich dieser Krieg dann auf die Grabungen aus? Also rein historisch betrachtet, die Briten marschieren ja 1917 in Bagdad ein.
Mhm. Es ist dann so, dass sie tatsächlich die Grabung überstürzt verlassen müssen. Und es wurde aber vorher vereinbart mit Gertrude Bell,
einer englischen Forschungsreisenden.
Die wir jetzt ja auch jetzt über den Film von Werner Herzog kennengelernt haben.
Sagen Sie kurz den Titel?
Queen of the Desert. Das war so ein auch kritisch besprochener Film. Der ist ja bei einem breiteren Publikum bekannt geworden. Genau, eine Orientreisende, eine Archäologin, Diplomatin. An entscheidender Stelle bestimmt sie das Schicksal dieser Region, da sie einfach sich auskennt, da sie sämtliche Stämme und Scheichs mit denen bekannt ist. Robert Kolleweil und Gertrud Bell sind miteinander befreundet und sie sorgt letztendlich dafür, dass das Grabungshaus bewacht wird, dass es geschützt ist, dass die Kisten gut verpackt sind, dass ein Dach gebaut wird und dass sozusagen die Kisten dort verbleiben, bis sie irgendwann wieder ausgehändigt werden können. Dafür sorgt sie und das funktioniert ja dann irgendwann auch 1926, glaube ich.
Ja, sehr anständig. Ja. Kommen wir zurück zu Robert Koldewey und zu seinen Ausgrabungen eben noch in Babylon. Wir zoomen jetzt einfach mal heran und erleben ihn zu Anfang ihres Romans Babel, nämlich wir erleben ihn mit Bauchschmerzen. Er sitzt in seiner Unterkunft in Babylon und befürchtet eine Blinddarmentzündung, was ziemlich gefährlich ist. Dort, in diesem Ort, ohne Ärzte. Deswegen liest er in dem Buch Grundriss der inneren Medizin. Ist er eigentlich wirklich sehr krank oder ist er auch ein bisschen ein Hypochonder?
Beides in der Situation, denke ich. Aber er liest nicht das Buch. Er weiß schon, was darin steht und vermeidet es eher, dieses Buch zu lesen. Und beschließt letztendlich ja auch das Gegenteil zu tun, was empfohlen wird medizinisch, dann ja noch weitere Folgen nach sich zieht.
Empfohlen wird, zu liegen und sich nicht zu bewegen.
Genau.
Und der geht dann später noch raus.
Auch nicht innerlich. Er bewegt sich und bewegt sich auch innerlich.
Ja, er bewegt sich, genau. Ja, wir wollen mal hören, wie Ihr Roman klingt. Und ich schlage vor, dass Sie eine kleine Passage vorlesen, und zwar das Stück, in dem eben Robert Koldewey mit seinen Bauchschmerzen in seinem Zimmer sitzt und ja runter auf die Stadt schaut, die er ausgräbt.
Okay. Was Koldewey mittlerweile alles vor und auf sich gestapelt sah, die Briefe, das Foto einer Gruppe kleiner Kinder am Ufer des Euphrats, von denen es im Übrigen mehrere gab, diese aber zu gut und vor allem zu weit weg an diesem, wenn auch kleinen Zimmer versteckt waren. Ein Zimmer, das ja eigentlich eine Kammer war. Zwischen den Briefen Notizhefte aller Art mit Skizzen, Routenzeichnungen, stenografierten Duplikaten selbstverfasster Briefe, Gedanken, Ideen, Zusammenhängen, die Koldewey während seiner Lektüren einfielen. Umschläge und lose Zettel, Papierbögen und Liebermeisters Grundriss der inneren Medizin. Grundriss. Koldewey sagte das Wort vor sich hin. Grundriss. Er sah in den Raum, in diese Kammer hinein, auf ihre mit Gips verputzten Wände. Er sah nach oben, dem Rauch der Pfeife nach, sah die unbearbeiteten Palmstämme, über denen die seit Jahrtausenden für Palmholzdeckenkonstruktion verwendete Schilfmatte lag. Darüber befand sich der Lehmschlag des Daches, auf das Koldewey manchmal hinaufkletterte, über eine Treppe, unter der sich ein Teil seines Zimmers befand, die Nische aus Liege und Fenster. Wenn er auf das Dach kletterte, dann sehr schnell, sein weißer Leinenanzug wehte und dann hauptsächlich, um sich darauf zu stellen und zu schweigen und nach unten in den Hof zu sehen, wo jemand aufgrund einer orientalisch aufgezogenen Kleinigkeit jemand anderen gerade zu erschießen drohte. Die Drohung allein erzeugte nicht viel Lärm, bildete sich nicht, wenn einer sein Gewehr nur leicht berührte, sogleich eine gewisse Anzahl Personen, die sehr schnell und lautstark und ebenso auf ihr Gewehr verweisend, sich hinter die eine oder andere der streitenden Parteien gruppierte. Koldewey schaute dann unbewegt auf sie herab. Er war ein in die Landschaft hineingezeichnetes Bild der Draufsicht, Übersicht, Aufsicht, das aus dem Nichts erschienen war. Regungslosigkeit als Mittel, Regungen zu unterbinden, Ruhe zu erzeugen, sämtliche Hitze in einem flatternden Gewand aufzunehmen. Auf dem Dach funktionierte das, unter dem Dach nicht. Etwas einen Grundriss nennen, einen Grundriss der inneren Medizin. Etwas Inneres musste etwas Äußeres haben, es sei denn, es war gerissen und in sich zusammengefallen. Einen plastischen Körper zur Fläche gemacht, einen Grundriss gemacht, und alles praktisch zusammengefaltet, gebunden, verpackt und wieder zu einem Körper gemacht. Diesen Körper aufgeschlagen und zugeschlagen. Das Buch. Etwas, das man schlägt, damit es sich öffnet, und schlägt, damit es sich schließt. Auch vom Turm zu Babel war allein ein Grundriss geblieben, nach Jahrhunderten des Neubaus, Umbaus und Abbaus. Und sein Name, der sich auf den Standort des Turmes bezog, Babylon. Anfang des 20. Jahrhunderts erinnerte an Babylon einzig ein Hügel, der sich aber nicht in der Stadt selbst, sondern an einem ihrer nördlichsten Ausläufer befand und dort in einer in jedem Sinne randständigen Existenz ihren Namen bewahrt hatte, Babil. Ein überwachsener Schutthaufen, beziehungsweise der Sommerpalast Nebukadnezars, beziehungsweise der letzte Sitz des letzten Herrschers Alexander des Großen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das war eine kurze Lesepassage von Kena Kusanet aus ihrem Roman Babel. Frau Kusanet, Sie haben ja ganz offensichtlich viel recherchiert. Also Sie haben nicht nur umfassende Kenntnisse zu den Grabungen und auch zur Vorgeschichte der Stadt Babylon. Sie kennen auch Robert Koldeweis Gewohnheiten gut und Sie zitieren zum Beispiel aus seinen Notizbüchern. Sind Sie denn in Ihrem Roman sehr nah am historischen Robert Koldewey geblieben oder ist Ihr Koldewey eine ja ganz und gar fiktive Figur?
Ja, also ich bin schon sehr nah an ihm dran, würde ich sagen. Also ich wollte ihn gerne so zeigen, wie ich ihn erfahren habe, als ich seine Briefe gelesen habe, seine hunderte, tausende Briefe gelesen habe von ihm. Er ist ein Hypochonder, das mag ich sehr an ihm. Er ist ein Überblicksfanatiker. Er möchte gerne in einer Zeit, in der alles miteinander vernetzt ist, in der das Wissen explodiert, einfach den Überblick behalten. Das ist ja ähnlich in unserer Zeit heute auch so. Und das schafft er nicht. Und daran zerreibt er sich ein bisschen. Das wollte ich gern zeigen. Aber ich mag auch sehr gern seinen Forschergeist und seine Experimente, die er veranstaltet.
Robert Koldewey stammt aus Blankenburg im Harz. Das ist eine Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern, so knapp 20.000 Einwohnern, gehört heute zu Sachsen-Anhalt. Und Sie kommen auch aus Blankenburg, zufälligerweise.
Zufälligerweise
wurden Sie 1979 geboren. Begleitet Koldewey Sie denn schon Ihr ganzes Leben lang, so als berühmter Sohn der Stadt? Oder wann haben Sie ihn entdeckt?
Witzigerweise ist es so, dass wir beide, glaube ich, nur so 2-3 Jahre in der Stadt gelebt haben und dann weggezogen sind. Und dass wir beide immer wieder zurückgekehrt sind zu unseren Großeltern und dann uns in der Stadt rumgetrieben haben und auf die Teufelsmauer geklettert sind, die da neben der Stadt entlang führt. Und da gibt es 2 kleine Hügel, die heißen Großmutter und Großvater. Und da haben wir uns beide tatsächlich immer draufgesetzt und auch gerne die Stadt skizziert. Das ist sehr seltsam, aber ja, so ist es gewesen. Ich habe es aber erst... Ich weiß nicht, wann ich es erfahren habe. Ich im Studium, denke ich, bin ich erst darauf gestoßen.
Ihr Roman ist, ich sag's mal vorsichtig, nicht sehr plotgetrieben. Ja, also wir erleben auf der Handlungsebene eigentlich nur, wie Koldewey in seinem Zimmer sitzt, wie ihn sein Assistent Buddensieg nervt. Es ist eine hochkomische Gestalt, dieser Assistent, finde ich. Und wie dann die englische Forschungsreisende Gertrude Bell angekündigt wird, sodass sich Koldewey doch noch aufrafft und rausgeht, um sie dann am Turm zu Babel, der auch eine Rolle spielt im Roman, zu treffen oder sich zumindest in diese Richtung zu bewegen. Eine gewisse Verzücktheit von Seiten Robert Koldeweys in Bezug auf Gertrude Bell schien ich da auch drin mitzulesen. Trotzdem, es passiert nicht so viel. Also dieser Gang durch die Stadt ist ganz toll. Man geht quasi mit durch die Ausgrabungsstätte. Allerdings wird sehr viel nachgedacht in diesem Roman. Koldewey selbst, der erinnert sich an vieles. Und dann gibt es auch noch einen Erzähler, vielleicht einen personalen Erzähler, der hebt auch oft an zu Reflexionen aller Art. Und da bekommt ihr Roman passagenweise auch etwas Essayistisches. Was ist das eigentlich für ein Erzähler? Der scheint mir ja ein sehr selbstständiger Denker zu sein.
Ich glaube, es ist so eine Art literarischer Archäologe, der sehr selbstständig sich in den Text aufgemacht hat und ihn so arrangiert hat, ausgegraben hat, wie er das für richtig hielt. Und ich würde sagen, ich hatte kaum Kontrolle über diese Dinge, die er da gemacht hat. Es ist sehr intuitiv abgelaufen, der Prozess des literarischen Schreibens. Also ich wusste, wenn es in die richtige Richtung geht und wann es in die falsche Richtung geht, aber sonst war es doch eine relativ intuitive Angelegenheit.
Ein intuitiver Prozess, der allerdings, finde ich, unheimlich viel Witz hervorgebracht hat. Also das schlägt wirklich Funken. Also wenn Sie zum Beispiel ja die Orientalisierung einzelner Deutscher beschreiben, ja, oder den ewigen Zickenkrieg zwischen den Archäologen und den Philologen bei solchen Forschungsprojekten. Das war wirklich sehr, sehr komisch. Aber warum musste dieser Witz ins Buch oder war das gar keine bewusste Entscheidung von Ihnen?
Ja, das passierte einfach auch in diesem Zusammenhang. Ich habe auch lange drüber nachgedacht, aber ich habe wirklich Schwierigkeiten zu erklären, wie ich tatsächlich vorgehe beim Schreiben. Und letztendlich ist es tatsächlich so, dass es zum Beispiel gar keinen Entwurf gibt zu dem Text, sondern dass der Text selbst sein eigener Entwurf ist und dass er sich selbst erklärt, wenn man ihn liest.
Ich finde, es ist ein sehr intelligentes, ein sehr stilsicheres und auch sehr subtil witziges Buch. Dafür, dass es ein Debütroman ist, ist es echt sehr, sehr erstaunlich. Kena Kusanet, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Wir sprachen über Ihren ersten Roman. Er heißt Babel und er erscheint morgen im Hansa Verlag. und wer das babylonische Ishtar-Tor und die Prozessionsstraße sehen möchte, kann das im Berliner Pergamonmuseum. Außerdem interessant, das British Museum in London zeigt augenblicklich eine große Assyrien-Ausstellung mit vielen Exponaten aus dem irakischen Ninive. Ninive wurde Anfang des 20. Jahrhunderts parallel zu Babylon von den Briten ausgegraben. Zurück in die Gegenwart. Ich bin total seltsam, ich bin neurotisch, sagt die Autorin Carmen Maria Machado über sich selbst. Viel von diesem Wahnsinn ist auch in ihre Geschichten eingeflossen. Manch eine Idee hat sie dabei literarisch verschärft. Mit Fantastik verblendet, mit Horror weitergetrieben und mit einer klaren feministischen Erzählposition verbunden. Das kam an. Machados Erzählband »Ihr Körper und andere Teilhaber« erreichte 2017 die Endrunde des amerikanischen National Book Award. Jetzt erscheint der Band auch auf Deutsch und die Kritikerin Julia Schröder ist eingetaucht in das sonderbar fesselnde Universum der Carmen Maria Machado.
Eine Frau lässt sich den Magen verkleinern, um Gewicht zu verlieren. Bis an ihr Lebensende wird sie verfolgt von der Körpermasse, die sie tatsächlich verloren hat. Eine andere Frau verfertigt auf einer einsamen Insel eine Inventarliste aller Menschen, mit denen sie jemals körperliche Erregung empfunden hat. Währenddessen wartet sie darauf, von einer apokalyptischen Seuche eingeholt zu werden. Eine dritte Frau trägt Zeit ihres Lebens ein grünes Band um den Hals. Als sie ihrem Ehemann nach 20 Jahren gestattet, die Schleife zu öffnen, löst sich ihr Kopf vom Körper. So sehen sie aus, die literarischen Einfälle der Carmen Maria Machado. Der Erzählungsband der 32-jährigen US-amerikanischen Autorin, Kritikerin und Essayistin heißt auf Deutsch »Ihr Körper und andere Teilhaber«. Das gibt, wie die Übersetzung von Anna-Nina Kroll insgesamt, den Hintersinn des Originaltitels »Her Body and Other Parties« gut wieder. Beides trifft nämlich, was die neuen hier versammelten Geschichten gemeinsam haben. In allen kurzen bis mittellangen Texten geht es um Frauen, ihre Körper und um drohende oder stattgehabte Übergriffe. Übergriffe, die sich als Spaß verstehen, als Leidenschaft oder als Beschützertum. In der Geschichte »Der Extrastich« erzählt die Frau mit dem grünen Band um den Hals von einem Vorfall in ihrer Kindheit.
»Ich bin schon immer eine Geschichtenerzählerin gewesen.« Als kleines Mädchen musste meine Mutter mich einmal aus einem Lebensmittelgeschäft zerren, weil ich brüllte, dass Zehen in der Gemüseabteilung lägen. Knoblauchzehen, verbesserte sie mich, als wir wieder zu Hause waren. Keine echten Zehen. Aber ich hatte wirklich Zehen gesehen. Blasse, blutverschmierte Stümpfe zwischen den weißen Knollen.
Schließlich kommt der Vater heim und macht seiner Kleinen klar, dass ihre Beobachtung aus mehreren guten Gründen unmöglich sei. Und dann erfolgt eine bezeichnende Wendung.
»Und vor allem«, sagte mein Vater, der nun bei seinem letzten Beweisstück angelangt war, »warum sind die Zehen dann außer dir niemandem aufgefallen?« Als erwachsene Frau hätte ich meinem Vater entgegnet, dass es Wahres auf der Welt gibt, das nur ein einziges Paar Augen je bezeugt hat.
Dies spiegelt eine verbreitete weibliche Erfahrung, die jüngst ihren Weg in die öffentliche Diskussion gefunden hat. Frauen wird manchmal nicht geglaubt, was ihnen passiert ist. Carmen Machados Buch kam in den USA Anfang 2017 heraus, als die Debatte um MeToo Fahrt aufnahm, als Frauen zunächst in Hollywood, dann auch jenseits des Film- und Showgeschäfts von ihren Erfahrungen mit männlichen Übergriffen zu berichten begannen. Her Body and Other Parties schien also das Buch zur Stunde, die literarische Illustration der alltäglichen Misogynie. Von der verächtlichen Bemerkung bis zur Gewalttat. Tatsächlich öffnen die Erlebnisse und Beobachtungen der Figuren in diesen Erzählungen den Blick auf unterschiedlichste Konzepte weiblicher Welt- und Selbsterfahrung. Häufig geht es um Schmerz, ums Verschwinden. In der Erzählung »Echte Frauen haben Körper« etwa. Da werden immer mehr Frauen durchsichtig und durchlässig. Sie verkriechen sich in Säumen und Rüschen von Ballkleidern, die dann wiederum große Absatzerfolge unter aufgeregten Teenagern erzielen. Auf selbstironisch verpackten Opfergeschichten beruht die Faszinationskraft dieser Erzählungen jedoch nicht. Dazu sind sie zu gut gemacht. Die Autorin arbeitet in ihren düster drastischen Erzählungen mit den Versatzstücken der Genres des Dunklen. Zu ihren Vorbildern zählen zwei Meister des subtilen Horrors, Roald Dahl und Ray Bradbury. Und unübersehbar verdankt sie einiges dem fantastischen Realismus von Gabriel Garcia Marquez. Ihre Inspirationen enden zudem mitnichten an den Grenzen der Literatur. Einer der längeren Texte des Bandes besteht aus lauter Kurzzusammenfassungen von Folgen einer Fernsehserie, einem parodistischen Episodenguide von Law and Order Special Victims Unit. Aus dieser besonders auf Gewaltverbrechen an Frauen fixierten Krimireihe macht Machado in kurzen Häppchen eine Art New Yorker Fantasy-Mythos, als wäre es ein Stück von David Foster Wallace. Carmen Machados Erzählen wird bereits verglichen mit dem der Britin Angela Carter, die in den 60er und 70er Jahren die Gothic Novel feministisch wendete. Aber Machado lässt es mit den Bildern des Todes nicht bewenden. Sie setzt dagegen Bilder eines besonders blühenden Lebens. Ihre Schilderungen weiblichen Begehrens und weiblicher Lust, ob mit Männern oder mit Frauen, sind ebenso unverblümt wie liebevoll und oft sind sie geradezu atemraubend gelungen. Die sinnliche Qualität von Machados Schreiben zeigt sich auch darin, wie sie die Dinge des täglichen Lebens und der Natur vor den Augen der Leser erstehen lässt.
Und dann der Herbst. Der erste Herbst. Unser erster Herbst. Das erste Kürbisgericht, die Pullis, der verbrannte Geruch des Heizlüfters, die schweren Decken, unter denen wir den ganzen Tag nicht hervorkommen. Es gibt seltsame Abende, an denen die Sonne untergeht und es gleichzeitig regnet. Dann färbt sich der Himmel gold- und pfirsichfarben, aber ebenso grau und lila wie ein Bluterguss. Jeden Morgen überzieht ein feiner Nebel das Wäldchen. An manchen Abenden steigt ein blutroter Erntemond über den Horizont und strahlt die Wolken an wie ein Sonnenaufgang auf einem anderen Planeten.
Schrecken und Schönheit, Blutergüsse und die Ahnung anderer Planeten. Das ist die Welt der Carmen Maria Machado. Ein ambitioniertes Debüt, das dem Buch der Frauenfantasien selbstbewusst neue Seiten hinzufügt.
Julia Schröder besprach die Erzählungen von Carmen Maria Machado. Ihr Körper und andere Teilhaber lautet der Titel. Anna-Nina Kroll hat sie aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Sie erscheinen am Donnerstag im Tropenverlag. Werden. Dafür plädiert die österreichische Autorin Theresa Präauer in ihrem neuen Essay. Den möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Tiere spielen auch in Theresa Präauers Romanen eine wichtige Rolle. Schon in ihrem Debüt fliegt eine Fliegerin mit den Vögeln um die Welt. In einem anderen Roman zeichnet ein Schüler Fische und bewirbt sich damit an der Kunstakademie. Und in einem dritten Werk schaut ein Prolet Tierdokus und macht sich auf sehr witzige Weise zum Affen. Tiere, ein Lieblingsthema von Theresa Präauer, ganz offenbar. Nun hat sie einen Essay geschrieben. Tierwerden heißt er ganz knapp und auf dem Werden, nicht auf dem Sein, liegt hier die Betonung. Denn Präauer schaut sich in ihrem Text vielerlei mensch-tierliche Zwischenstationen an. Sie betrachtet Harpyen, halb Vogel, halb Mensch. Sie denkt über Ganzkörperbehaarung nach und über Tierkostüme im Fasching. Sie überlegt, inwiefern die Sprache den Menschen wirklich vom Tier unterscheidet und woher steht der Mensch im Organigramm der Natur. Ein sehr reichhaltiger Text voller Kunst und Kunstgeschichte, voller Zoologie und Evolution, voller Märchen, Fabeln und Karneval. Ein Text, der auf angenehme Weise meandert, manchmal aber auch ein wenig in seiner enormen Materialfülle ertrinkt. Aber auch eine unerschöpfliche Quelle, die viele Anregungen bietet, weiter zu lesen, weiter zu forschen, weiter zu denken über die Momente, in denen der Mensch zum Tier wird. Tierwerden heißt Theresa Präauers Essay. Erschienen ist er im Wallstein Verlag. Und ein Gespräch mit der Autorin können Sie übermorgen hier auf SWR 2 hören. Am Dienstagabend um 22 Uhr im Lesenswert Gespräch. Die Aufnahme finden Sie anschließend natürlich auch online. Vor 8 Jahren erschien ein Sachbuch, das den Autor Jorge Cepeda Patterson ziemlich mitgenommen hat. Es war das Sklavereibuch der mexikanischen Journalistin Lydia Cacho. Einige Jahre lang hatte sie über internationalen Menschenhandel recherchiert, und zwar undercover und auf mehreren Kontinenten. Ihr Kollege Jorge Cepeda Patterson war von ihrem Buch so beeindruckt, dass er es zum Anlass nahm, um über das Thema einen Thriller zu schreiben. Der liegt nun vor und er hat einen langen Titel. Milena oder der schönste Oberschenkelknochen der Welt. Eva Kanowski hat den Roman atemlos gelesen.
Milena heißt eigentlich Alka. Sie stammt aus einem kleinen Dorf in Kroatien, in dem die Kinder auf dem Friedhof Knochen ausgraben, um damit zu spielen. Die Idee, dass jemand mit ihrem Oberschenkelknochen Florettfechten üben könnte, missfiel ihr. Deshalb verließ sie ihr Dorf und deshalb nannte Jorge Cepeda Patterson seinen Roman »Milena oder der schönste Oberschenkelknochen der Welt«. Die Mafia lockte die 16-Jährige an, denn sie machte ihr weiß, sie könne in Berlin als Kellnerin arbeiten. Doch sie landete in einem Schrank, eingesperrt von ein paar Männern, 4 Tage lang ohne Essen und Trinken.
Unter Stößen und Beschimpfungen zerrte man sie heraus und schleifte sie ins Badezimmer, wo man sie in die Badewanne steigen ließ. Extrem geschwächt und von dem grellen Licht geblendet, hielt sie den Blick starr auf den Boden gerichtet. Erst jetzt bemerkte sie, dass ihre Beine voller Exkremente waren. Die Männer übergossen sie mit 2 Kübeln kaltem Wasser. Alka hatte nicht mehr den Wunsch, jemanden zu beißen oder zu kratzen. Wie eine kaputte Stoffpuppe ließ sie alles willenlos über sich ergehen.
Tage später findet sie sich in einem Bordell der russischen Mafia im spanischen Marbella wieder. Nachdem ein Fluchtversuch mit noch schlimmerer Folter geahndet wurde, gibt sie es irgendwann auf, sich zu wehren. Cepeda Pattersons Schilderungen sind starker Tobak und manchmal schwer zu ertragen, doch sie entsprechen der Realität der meisten Prostituierten weltweit. Allein, dass er den Blick auf das Elend der Sexsklavinnen lenkt, macht den Roman wichtig. Kein Freier, der ihn gelesen hat, kann noch behaupten, er bezahle die Frauen für Sex, denn das Geld wandert oftmals in die Taschen ihrer Peiniger. Milena ist groß, blond und intelligent und bringt pro Nacht über 1.000 Euro ein. Die Mafia vermittelt sie auf Partys von Politik und Geldadel. 9 Jahre lang, dann verschleppen ihre Zuhälter Milena nach Mexiko. Hier setzt der Roman ein, genauer am 6. November 2014, als der einflussreiche mexikanische Verleger Rosendo Franco infolge von zu viel Viagra an einem Herzinfarkt stirbt, in Milenas Armen. Medienzar Rosendo hatte sich in Milena verliebt, sie nach einigen Dates in einem Apartment untergebracht und nicht mehr ins Bordell zurückkehren lassen. Er hatte sie der Mafia gestohlen.
Sie weinte um ihn, vor allem aber weinte sie um sich selbst. Lieber wollte sie sich umbringen, als in die Hölle zurückkehren, aus der Rosendo sie gerettet hatte. Und diesmal würde die Vergeltung unerbittlich ausfallen, das wusste sie. Sie sah sich selbst vor 3 Jahren, nackt im Angesicht zweier riesiger Hunde, die dazu abgerichtet waren, sie in Stücke zu reißen.
Autor Cepeda Patterson lässt einen allwissenden Erzähler kapitelweise und chronologisch die dramatischen 9 Tage schildern, die auf den Tod des Verlegers folgen. Zwischen die Ereignisse schiebt der Erzähler außerdem Kapitel, in denen er Milenas Leben seit August 2005 chronologisch rekapituliert. Er schildert nicht nur ihre deprimierenden Lebensumstände, der Leser erfährt auch nach und nach, dass die russische Mafia Milena nicht nur wieder in ihre Fänge bekommen will, weil man sie ihr gestohlen hat. Milena weiß auch zu viel über die Mafia, aber auch über ihre illustren Kunden, beispielsweise aus dem internationalen Geldwäschermilieu. Die Frage, womit genau die Kroatin die Mafia in Gefahr bringen könnte, bleibt 9 Tage lang offen und man fiebert der Antwort am Schluss entgegen. Cepeda Patterson versteht es obendrein, die Jagd auf die junge Frau und die Suche nach ihren Verfolgern nervenaufreibend zu inszenieren. Cliffhanger an jedem Kapitelende steigern ebenfalls die Spannung. Nach Rosendos Tod ist Milena erst einmal unauffindbar. Ihr Gönner, Verleger Rosendo Franco, hat seiner Tochter Claudia nicht nur die Tageszeitung El Mundo vererbt, sondern Claudia auch damit beauftragt, die junge Frau zu schützen, weil sie ihm seine letzten Lebensmonate verschönert hat. Im Übrigen, so hat er Claudia noch mitgeteilt, besitze Milena ein Notizbuch, das der Familie schaden könnte, und Claudia müsse es an sich bringen. Claudia weiht ihre Jugendfreunde in die Geschichte ein, die Oppositionspolitikerin Amelia, den Sicherheitsfachmann Jaime und den Journalisten Thomas. Letzterem übergibt sie die Leitung der Zeitung und betraut ihn mit der Suche nach Milena und ihren Aufzeichnungen. Jaime und seine Sicherheitsfirma sowie einige junge Hacker aus der Verwandtschaft der 4 Jugendfreunde machen sich ebenfalls auf die Suche nach Milena und versuchen mehr über ihre Verfolger in Erfahrung zu bringen. Amelia setzt auf politischer Ebene alle Hebel in Bewegung, um herauszufinden, wer in den mexikanischen Behörden den Verbrecherring unterstützt. Der Preis, sich mit der Mafia anzulegen, ist allerdings hoch.
Der Anruf ging direkt auf Thomas' Handy ein, wenige Minuten bevor die Redaktionssitzung begann. Auf dem Display erschien Emilianos Nummer und er nahm an, dass ihm der Redakteur der Meinungsseite mitteilen wollte, weshalb er nicht an der Sitzung teilnehmen konnte. »Thomas, hier ist Emiliano. Ein paar Typen haben mich entführt, weil sie mit dir ein Geschäft machen wollen«, sagte der Journalist in einem einzigen Atemzug. »Was? Wer?« fragte Thomas. Und nach einer Pause, gefolgt von einem Lärm, der eine körperliche Auseinandersetzung vermuten ließ, meldete sich eine andere Stimme. »Entführung, so ein Unsinn. Ich habe Ihrem Freund schon erklärt, dass es hier um ein Geschäft unter Ehrenmännern geht«, bekräftigte ein Mann mit ausländischem Akzent.
Jorge Cepeda Patterson war selbst Chefredakteur einer mexikanischen Tageszeitung und kennt sich politisch bestens aus. So wirken seine Protagonisten aus Medien und Politik sehr authentisch und seine Schilderungen zur Verflechtung von Behörden und internationalem Verbrechen sind glaubhaft und realitätsnah. Seine journalistisch geschulte Sprache ist klar, schnörkellos und gut lesbar. Einmal begonnen, kann man Milena oder der schönste Oberschenkelknochen der Welt nicht mehr aus der Hand legen.
Ein dicker Roman mit einem langen Titel. Milena oder der schönste Oberschenkelknochen der Welt von Jorge Cepeda Patterson. Aus dem Spanischen von Nadine Mutz, erschienen im Elster Verlag und hier rezensiert von Eva Karnowski. Und auch das eingangs erwähnte Sachbuch soll hier noch einmal abgesagt werden. Es war das Buch Sklaverei von Lydia Cacho, 2012 auf Deutsch erschienen, bei Fischer und nach wie vor erhältlich. Die Sendung geht langsam zu Ende. 6 neue Bücher haben wir heute besprochen. Das waren Gringo Champ von der Mexikanerin Aura Chilonen, erschienen im Verlag Karl Hanser. Das neue Buch von Edouard Louis, Wer hat meinen Vater umgebracht? Fischer Verlag. Dann sprach ich mit Kena Kusanet über ihren Roman Babel, der ebenfalls bei Hansa erschienen ist. Danach stellten wir vor Carmen Maria Machados Erzählungen, Ihr Körper und andere Teilhaber aus dem Tropenverlag. Theresa Präauers Essay Tierwerden, Waldstein Verlag. Und zum Schluss Jorge Cepeda Pattersons Thriller Milena aus dem Elster Verlag. Die Musik in dieser Sendung kam vom Album Letters from Iraq vom Oud-Spieler Rahim Al-Hajj. Die Buchtitel, die Rezensionstexte und die Beiträge zum Nachhören finden Sie wie immer auch nochmal auf swr2.de. Jetzt hören Sie die Nachrichten und danach ein Hörspiel mit dem kurzen Titel Zoo von Patricia Görg. Der Zoo, auch ein Ort, in dem sich Mensch und Tier ganz nahe kommen. Aber ob man dort zum Tier werden kann, wie es Theresa Preauer in dieser Sendung vorschlug, das hören Sie gleich um 20 nach 6. Um die Technik kümmerte sich heute Rudyard Hasel, Redakteurin am Mikrofon war Katharina Borchardt.